herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kaschuner Gemeinde Motzhausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kaschunergemeinde-motzhausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Letzte Woche hatten wir ja noch die Predigtreihe aus dem Johannesevangelium, Begegnung mit dem Auferstandenen. Und wir waren damit ja zu Ende. Heute wollen wir wieder einen Schritt zurück machen im Johannesevangelium. Das ist der Text, der auch in der Losung heute angegeben ist. Und der ist ein Text, der ist entnommen aus den Abschiedsreden von Jesus. Diese Abschiedsreden, die umfassen im Johannesevangelium 5 Kapitel. Und die sollen die Jünger darauf vorbereiten, was passiert, wenn Jesus nicht mehr bei ihnen ist. Wenn Jesus wieder zu seinem Vater im Himmel zurückgegangen ist. Und am Donnerstag hatten wir Himmelfahrt. Und haben uns damit mit Himmelfahrt und dem damit verbundenen Missionsauftrag auch beschäftigt. Und heute ist der Text ein Text, der schon uns vorbereiten soll auf die Ausgießung des Heiligen Geistes, die wir ja in der kommenden Woche, am kommenden Sonntag feiern werden. Wie schon gesagt, unser Text befindet sich in den Abschiedsreden von Jesus und diese sind inhaltlich so reichhaltig, dass es wirklich schwierig ist, sich da den Fokus auf eine Sache zu legen. Selbst in unserem Text von heute, der umfasst schon recht viel. Aber das ist halt einfach auch so, weil Jesus den Jüngern nochmal die wichtigsten Dinge mit auf den Weg geben möchte, wenn er geht. Denn wann sagt man die wichtigsten Sachen, wenn man auseinandergeht? Meistens noch am Ende, kurz bevor man auseinandergeht. Und so hat das Jesus eben auch getan. Kurz bevor man geht, mit dem Ziel, dass der Gegenüber, dass da mein Gegenüber das auch wirklich in Erinnerung behält. Und in unserem heutigen Text bestätigt das Jesus im letzten Vers. Wir können mal die Präsentation starten. Und da heißt es im letzten Vers: Ich sage euch das, damit ihr eben nicht überrascht seid, wenn dies alles eintrifft. Bisher war es nicht nötig, davon zu reden, weil ich ja bei euch war. Wir merken, da wird das Anliegen von Jesus so richtig deutlich. Bisher war ich bei euch, da musste ich darüber noch nicht sprechen. Aber jetzt, bevor ich weggehe, möchte ich euch die Dinge nochmal nennen. Jesus hat also den Jüngern hier ganz wichtige Dinge bei seinem Abschied mit auf den Weg gegeben. Und diese Abschiedsreden, die beginnen je nach Ausleger an verschiedenen Kapiteln. Also bei manchen Auslegern ist es so, dass manche die Abschiedsreden mit Beginn der Fußwaschung ja beginnen. Das ist Johannes 13, Vers 1. Da sagt Jesus ja auch schon und zeigt durch sein Handeln wichtige Dinge. Die anderen sagen ja im Vers 13, 31, wo dann auch der Judas hinausgeht, beginnen die Abschiedsreden. Wieder andere sagen, ach, erst im 14. Kapitel geht's los. Und ich neige dazu, eigentlich diese Abschiedsreden schon mit der Fußwaschung beginnen zu lassen. Denn dort macht Jesus eben schon deutlich, was es bedeutet, ja, einander zu dienen, was bedeutet auch der Geringere zu sein. Und er macht eben deutlich, was er seinen Jüngern mitgeben will auf den Weg. Und dann beschreibt er in den Abschiedsreden die unterschiedlichsten Sachen. Da heißt es zum Beispiel als Überschrift die Verherrlichung Jesu. Da wird deutlich gemacht, wie er verherrlicht wird. Dann spricht er von dem neuen Gebot, was er gibt. Er sagt davon, dass Jesus der Weg zum Vater ist. Kennen wir Johannes 14, 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ein toller Vers, aber auch ein Vers, an dem viele Anstoß nehmen. Oder die Verheißungen des Heiligen Geistes, des Trösters, wo er deutlich macht wird, ich muss gehen, damit ein anderer kommt. Ich muss gehen und möchte euch nicht als Waisen zurücklassen. Das macht er so deutlich. Ich weiß nicht, ob jetzt genau in dem Abschnitt, aber das sagt er in den Abschiedsreden. Dann spricht er von dem Frieden, den er bringt. Er spricht von dem Weinstock, mit unserer Aufgabe dran zu bleiben. Er spricht von dem Gebot der Liebe, dass wir einander lieben sollen. Er spricht auch vom Hass der Welt Und unser Abschnitt von heute ist diesem Abschnitt, am Ende dieses Abschnittes. Er spricht auch davon, dass von dem Werk des Heiligen Geistes und auch von der Trauer und auch von der Hoffnung, die wir haben, wenn Jesus uns verlässt. Und dazu vier Gedanken. Der erste Gedanke ist, Jesus, er geht. Wenn ich beim Vater bin, will ich euch den Tröster senden, der euch zur Seite stehen wird, den Geist der Wahrheit. Er wird vom Vater kommen und bezeugen, wer ich bin. Wie schon gesagt, wir befinden uns nach Himmelfahrt und vor Pfingsten und wir warten darauf. Dort, wo wir uns vorbereiten wollen, das, wo wir uns ausrüsten lassen wollen für unser Leben, aber auch für unseren Dienst. Und Jesus sagt den Jüngern zu seinem Abschied, dass er gehen wird und dass ein anderer Tröster kommen wird. Und ein anderer Tröster macht deutlich, dass es nicht Jesus ist, der noch wieder kommen wird, der nochmal zurückkommen wird. Denn Jesus hat ja zu seinen Lebzeiten auch von sich als dem Tröster gesprochen. Er macht eben deutlich, es muss ein anderer kommen. Und wir merken hier schon einen Hinweis darauf, dass es Jesus auch wichtig ist, von Jesus und dem von Gott und dem Geist zu berichten. Wir haben es hier schon mit der Dreieinigkeit zu tun. Es muss ein anderer Tröster kommen. Deshalb wird er gehen und ist gegangen. Und es ist wichtig, dass sie das wissen, denn es geht weiter. Mit Jesu Weggang ist nicht alles aus, sondern mit Jesu Weggang bedeutet das, dass Jesu noch viel mehr in die Herzen der Menschen, die verschiedensten Menschen kommt und so eben es geschehen darf, wie es bei der Himmelfahrt heißt, dass Gottes Geist ja sich ausbreiten wird auf der ganzen Welt und Gott und Jesus Christus. Und im heutigen Text ist hier die Rede von einem Tröster. In der Theologie spricht man hier von dem sogenannten Parakleten. Und diesen Parakleten, das steht für einen Anwalt, einen Fürsprecher, einen juristischen Berater. Und ein Anwalt ist ja jemand, der für einen Mandanten im Gericht spricht, an den Verhandlungen anwesend ist. Er ist quasi mein Stellvertreter. Ich hatte bisher noch nicht so viele Kontakte zu Anwälten, also dienstlicher Seite, privat, die mittlerweile ja häufiger, aber noch nicht so oft Kontakt. Ich hatte mal einen Rollerunfall, wo mich jemand von hinten, angedotzt hat. Ich bin dann vom Roller auf die Motorhaube gelandet und war dann ein paar Tage oder einen Tag im Krankenhaus und Röntgenbilder gemacht. Und alles Mögliche, der Roller war kaputt und sie haben zum Glück noch von der Schiene runtergezogen, denn ich stand vor einem Bahnübergang. Und dann war es so, dass ich eben definitiv unschuldig war und mir einen Anwalt nehmen konnte. Und der hat dafür gesorgt, dass meine Verluste gedeckt wurden. Der hat dafür gesorgt, dass ich dann letztlich so viel Geld hatte, mir einen neuen Roller mir holen konnte und auch entsprechende Kleidung. Und so ein Paraklet, so ein Anwalt, so ein Fürsprecher ist Jesus auch. Nur, dass es bei ihm nicht nur um materielle Dinge geht, sondern um viel wichtiger Dinge, nämlich die Dinge, die es mit dem Glauben zu tun hat. Der Heilige Geist, ein Paraklet, ein Anwalt für uns. Zum einen ist er ein Stellvertreter oder Tröster für uns und vor Gott. Zum anderen vertritt uns der Tröster, der Heilige Geist, auch vor der Welt. Denn Jesus, er hat diesen Geist gesendet auf diese Welt, damit wir nicht alleine unterwegs sind, damit wir nicht alleine unter den Menschen unterwegs sind. Er schenkt uns einen Tröster, der uns nie verlassen wird. Und Jesus ist so durch seinen Geist bei uns und sogar mehr noch, er ist in uns. Und so wie er früher unter seinen Jüngern wirkte, so macht er es auch heute noch durch seinen Geist. Es heißt, sein Geist wird Zeugnis geben von mir. Und das bedeutet, er hilft uns im Kampf, er hilft uns im Leiden, im Dienst und in unserem Leben in dieser gottfernen Welt. Und er führt und leitet und lehrt uns. Und das macht er bis heute noch. Dann, wenn wir mit Nichtchristen über den Glauben diskutieren und für ihn eintreten, für ihn streiten, für ihn kämpfen. Dann, wenn wir um Menschen ringen, die Jesus nicht kennen. Dann, wenn wir im Leben auch nicht wissen, wo es weitergeht. Dann gibt es Situationen, die ihr vielleicht auch schon erlebt habt, wo ihr plötzlich wusstet, ja, das ist genau der Weg, den Gott mit mir gehen will. Da hat auch der Heilige Geist gewirkt. Oder ihr habt bestimmt auch schon gemerkt, wie Christus, wie der Heilige Geist euch gelehrt hat. Zum Beispiel durch besondere Predigten, wo ihr angesprochen wurdet, oder Bibelstunden, wo ihr in der persönlichen Bibellese Texte bekommen habt, die euch wichtig wurden, oder im Lobpreis, im Gebet, oder wo euch plötzlich in manchen Situationen ein Bibelvers in den Kopf kommt und ihr wisst überhaupt nicht, woher kommt das jetzt oder warum, und manchmal trifft das eben genau unsere Situation. Auch da ist der Heilige Geist am Werk in uns, obwohl Jesus oder gerade weil Jesus gegangen ist. Der Heilige Geist erinnert uns an das, was Jesus gesagt und getan hat. Jesus in uns. Wir merken, der Heilige Geist ist real. Der Heilige Geist, man kann ihn spüren, man kann die Auswirkungen sehen. Und dieser Geist ist es, den Jesus uns verheißt. Dieser Geist ist es, den wir uns eben auch gegenseitig zusprechen können. Und das wiederum nennt man Segnen. Gutes Zusprechen. Und dann werden wir, und das werden wir ja auch machen, immer wieder im Alltag. Und der zweite Gedanke aus unserem Text, Jesus beauftragt. Es heißt, und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Ja, wir sind seine Zeugen, weil er uns Zeugnis von seinem Vater gibt. Dieser Geist, diesen Geist hat Jesus verheißen. Dieser Heilige Geist, eben eine Person der Dreieinigkeit, hinter dem der himmlische Vater, die himmlische Kraft steckt. Und diese Kraft, die ist schon vorhanden, schon im Alten Testament, schon bei der Schöpfung, wie es heißt, der Geist schwebt über dem Wasser. Oder eben im Neuen Testament können wir so viel über diesen Geist lesen. Jesus hat diesen Geist bei seiner Taufe bekommen. Der Geist kam in Form einer Taube auf Jesus herab. Und dieser Geist gab Jesus die Macht, Fähigkeiten, Menschen zu heilen, Fähigkeiten und Kraft über die Natur und über Gewalten zu haben, Tote aufzuwecken und eben auch Sünden zu vergeben. Und in dieser Kraft konnte er einiges vollbringen. Und genau diese Kraft haben wir, wenn wir Jesus kennen. Diese Kraft, die damals schon so Unglaubliches getan hat, die ist auch in uns. Und in dieser Kraft können auch wir Zeuge sein. Aber nur mit und durch seinen Geist. Wir sind von dieser Kraft, von diesem Geist abhängig, so wie Jesus letztlich auch von seinem Vater abhängig war. Ohne den Geist können wir nichts vollbringen. Aber wenn wir im Kleinen treu sind, wenn wir unsere Gaben und Fähigkeiten ihm zur Verfügung stellen, dann schenkt er uns auch Gelingen. Und dann haben nicht wir letztlich was bewirkt, auch wenn wir viele Gaben und Fähigkeiten haben. Dann ist es Christus, dann ist es der Heilige Geist in uns. Und dafür dürfen wir ihm danken. Und diese Kraft Gottes, die wirkt in uns allen. Und Jesus lässt uns eben nicht als Waisen zurück. Er wohnt in seinem Geist in uns. Und hilft uns, so auch Zeuge zu sein in der Welt. Denn er beauftragt uns, aber er lässt uns nicht alleine. Und über diesen Auftrag haben wir ja am Donnerstag einiges gehört. Und diesen Auftrag wollen wir doch auch wahrnehmen. Jeder für sich persönlich, aber auch wir als Gemeinde. Und wenn ich an das Buscafé denke, dann erfüllt mich das mit Freude, weil ich weiß, Jesus ist bei uns. Jesus gibt uns die richtigen Worte. Er gibt uns die Kraft dazu. Und er schenkt auch Überwindung. Selbst mir geht es so, wenn ich dann auf der Straße stehe, da brauche ich auch erstmal innerlich Kraft und Mut, um auf die Straße zu gehen, um den Menschen, die Menschen anzusprechen, um auf die Menschen zuzugehen. Das braucht Mut, aber ich habe das an so vielen Evangelisationen schon erlebt, wenn man dann angefangen hat, wenn man losgelegt hat, dann wird es leichter und dann merkt man auch, wie Gottes Geist plötzlich in einem wirkt und wie er uns ja nicht nur beauftragt, sondern auch hilft. Das konnte ich erleben und ich möchte euch Mut machen, selbst wenn ihr unsicher seid, kommt zum Bus, setzt euch mit ein, seid einfach dabei, hört zu und vielleicht merkt ihr dann auch, wie diese Freude vom Erzählen von Jesus dann auch in euer Herz kommt. Ich lade euch einfach ein, diesen Auftrag in der Form auch mal auszuprobieren. Und der dritte Gedanke, Jesus er beauftragt nicht nur, sondern er ermutigt auch. Es heißt, ich sage euch das alles, damit ihr nicht an mir zweifeln beginnt und aufgebt. Ich sage euch das, damit ihr nicht an mir zu zweifeln beginnt und aufgebt. Dieser Text, habe ich schon gesagt, steht am Ende von dem Abschnitt Der Hass der Welt. Dort wird beschrieben, wie die Menschen auf Jesus reagieren werden. Und im letzten Abschnitt werden wir gleich noch drauf eingehen. Jesus kennt uns. Jesus weiß um unsere Sorgen. Er weiß um unsere Zweifel und Ängste. Eben auch wie beim Buscafé-Einsatz. Und natürlich wird es auch Leute geben, die mit uns im Gespräch sind, die vielleicht uns angreifen werden. Dann, wenn wir sagen, wir denken, dass Abtreibung Mord ist. Oder wenn wir sagen, dass wir praktizierte Homosexualität, dass das in der Bibel nicht gut geheißen wird. Oder wenn wir sagen, dass auch der Islam gefährliche Strömungen in sich trägt. Oder wenn wir sagen, dass Jesus der einzige Weg ist zum Vater im Himmel. Dann könnt ihr glauben, da werden Menschen reagieren. Die werden sich darüber nicht freuen. Und Jesus will uns ermutigen, dass wir eben nicht abfallen, wenn wir vielleicht auch mal hin und wieder unter den Tisch argumentiert werden. Aber Jesus will uns vor allem dann ermutigen, nicht abzufallen, wenn wir um unseres Glaubens willen verfolgt und verstoßen werden. Ja, noch können wir in unserem Land das Evangelium frei verkünden. Aber wenn ich mal über die aktuellen Strömungen nachdenke, dann habe ich eben auch manchmal meine Zweifel, ob das immer so sein wird. Wenn irgendwann das Koranverteilen verboten wird, wie schnell ist es dann, dass wir vielleicht auch nicht mehr Bibeln verteilen dürfen? Oder wenn extreme Gruppen nicht mehr auf die Straße dürfen, wann wird uns Christen dann verboten, wenn wir sagen, es gibt nur einen Gott und nur einen Weg dahin? Ja, es kann auch bei uns sein, dass das schwieriger wird. Und ich habe mich mit Karl-Heinz am Donnerstag unterhalten und habe gefragt, wie werden wir das erleben, wenn Anfechtung kommt? Könnten wir das so erleben, wie die Christen in Nordkorea, in Aserbaidschan oder wo überall auch Christen verfolgt werden? Es ist schwierig, aber wir wissen, Gottes Geist ist bei uns, er führt uns und er gibt uns auch die Kraft durch schwere Situationen. Auch bei uns kann es sein, dass es sich vielleicht irgendwann verändern wird. Ich weiß nicht, ob in 5, 10 oder 50 Jahren. Und auch nicht gleich wie in Nordkorea. Aber es wird beginnen und im Kleinen. Und Jesus sagt uns jetzt schon, vor 2000 Jahren, dass wir eben nicht abfallen sollen, sondern an ihm dranbleiben, mutig sind und vorwärts gehen. Und dann geschieht etwas, was vielleicht eigentlich kein so schöner Predigtabschluss eigentlich wäre. Jesus zeigt einen Blick in die Zukunft. Dann heißt es nämlich, denn man wird euch aus der Gemeinschaft des jüdischen Volkes ausschließen. Ja, es wird so weit kommen, dass man meint, Gott einen Dienst zu erweisen, wenn man euch tötet. Zu all dem werden Menschen fähig sein, weil sie meinen Vater und mich nicht kennen. Ja, Christenverfolgung, das war ein Teil der Zukunft der Jünger. Und das ist bis heute der Fall. Von den Jüngern ist nur einer eines normalen Todes gestorben. Alle anderen sind um ihres Glaubens willen zu Märtyrern geworden, zu christlichen Märtyrern. Und die erste organisierte Verhaftung von Christen unternahm Kaiser Nero im Jahr 64 nach Christus, der wohl besonders darum als garstiger Herrscher in die Geschichte eingeht. Und allerdings beschränkte er seine Maßnahmen auf die von Petrus und Paulus in Rom begründete Gemeinde. Den Christen wurde dort vorgeworfen, sie hätten die Stadt angezündet, obwohl man vermutet, dass es sogar Nero selber war. Für beides gibt es nicht wirklich Beweise, aber man kann auch eins und eins zusammenzählen. Die Christen wurden verfolgt und auf brutalste Art und Weise in der Arena getötet. Und so wurden Christen verfolgt. Im Mittelalter wurde dann Christenverfolgung groß durch den Islam. Und später kam die Verfolgung durch den Kommunismus hinzu. Und es gibt heute Länder, wo Christus verfolgt wird. Länder, in denen wir manchmal sogar Urlaub machen. Und ich habe mich nochmal mit Open Doors beschäftigt. Der Hartmut Nietzsche, der ja am Donnerstag auch die Predigt gehalten war, ist ja davon ein Sprecher gewesen. Und ich habe einen kurzen Film mal mitgebracht, der ein bisschen was über den Weltverfolgungsindex sagt. Ich weiß nicht, ob das jeder kennt. Open Doors macht immer einmal im Jahr eine Karte und macht nach gewissen Kriterien, teilen die ein, wo ist denn die Verfolgung am größten. Und wenn wir sehen, ist das ganz schön weit verbreitet, die Christenverfolgung. Ich werde diesen Zettel mal hinten auslegen. Wenn man auf die Seite mal geht, dann kann man auch ein PDF-Dokument runterladen, wo auch zu jedem dieser Länder kurze Information steht. Es ist erschreckend und letztlich sehr interessant, was dort eben zu lesen ist. Ja, Verfolgung, das geschieht bis heute. Und Jesus, er beschreibt in unserem Text heute die Wurzel dieses Hasses. Sie werden das machen, weil sie Jesus, weil sie Gott, weil sie den Vater, den Geist Gottes nicht kennen. Sie machen es, weil sie ja einer falschen Religion, falschen Anführern hinterherlaufen. Und wie das ein messianischer Jude erlebt hat, das schreibt David Stern in einem Kommentar, in einem jüdischen Kommentar, den ich immer gerne auch zur Vorbereitung lese. Und da hat er das eben beschrieben, nämlich dass Menschen aus der Gemeinschaft ausgestoßen werden. Es ist ein Jude, der Christ wurde, und er beschreibt unter dem Vers 2, sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Die große Mehrheit des jüdischen Volkes befürwortet das Prinzip der Redefreiheit. Dennoch wird ein christusgläubiger Jude in vielen Synagogen, wenn er seinen Glauben an Jeschua bekennt, darüber spricht und versucht, ein Gespräch anzuknüpfen, um auch andere zu überzeugen, aufgefordert, die Synagoge zu verlassen und nicht mehr wiederzukommen. Ich selbst habe einmal eine Synagoge aufgesucht und dem Rabbiner in einem privaten Gespräch von meinem Glauben erzählt. Seine Reaktion bestand darin, mir klarzumachen, dass weitere Besuche von mir nicht mehr erwünscht waren. Der Preis, den ein messianischer Jude dafür zahlen muss, dass er Gott gemeinsam mit seinem eigenen Volk anbeten darf, ist das Schweigen über Gottes entscheidende historische Tat. So ist das gewesen damals und das bis heute. Jesus, er beschreibt hier einen Blick in die Zukunft. Und wenn wir Christus lieben, wenn wir ihn in unserem Herzen tragen, dann hat das auch Konsequenzen. Aber wir müssen und dürfen uns dadurch nicht entmutigen lassen. Er hat das ja gesagt in dem großen Zusammenhang der Abschiedsreden, wo er gesagt hat, dass wir nicht alleine sind, wo er gesagt hat, dass er uns die Kraft gibt, dass er der ist, der bei uns ist. Und wir dürfen für verfolgte Christen woanders beten. Deshalb auch das Gebet am Freitag. Wir dürfen aber auch für uns beten, dass wir bei unserem Einsatz, da wo wir privat oder auch an der Arbeit, unseren Mann, unsere Frau als Christ stehen, auch da dürfen wir für beten, dass wir das eben auch machen. Wir dürfen beten, dass uns der Heilige Geist zeigt, mit wem wir sprechen, wem wir von Christus erzählen sollen und vielleicht manchmal auch wem nicht. Gottes Geist ist es auf alle Fälle, der bei uns ist, der uns führt und leitet, gerade auch im Zusammenhang mit der Verfolgung. Ja, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, ist das manchmal vielleicht sehr spannend. Oder es ist sehr spannend, aber es ist eben auch gut. Ja, Jesus, er sagt das, bevor er geht. Er beauftragt uns und er ermutigt uns, dran zu bleiben. Und er zeigt uns hier einen Blick in die Zukunft. Amen.